Family Lab Deutschland.
Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und ich hatte noch nie bei einem Vortrag einen Einheizer. Das war richtig cool. Fand ich super. Ich verspreche euch, das wird die einzige Folie, die so ein bisschen langweilig aussieht und lästig und da steht zu viel drauf. Aber ich wollte noch einmal aufschreiben, wofür Heidi mich heute hierher bestellt hat. Nämlich, um über Wahrnehmung zu sprechen und über Wesensarten. Um einerseits mit euch drauf zu gucken, wie unterschiedlich sind Kinder schon von Geburt an. Weil das ein ganz entscheidender Faktor dafür ist, dass wir Eltern gut beraten können, wenn wir darauf achten, wie individuell verschieden die Kinder sind. Und wie wichtig ist auch der Faktor Wahrnehmung. Wie nehme ich die Welt wahr? Wie anders nehme ich vielleicht die Welt wahr als andere? Denn das kann ganz, ganz häufig zu Schwierigkeiten im Miteinander führen, wenn wir die Welt unterschiedlich wahrnehmen. Und dafür möchte ich euch sensibilisieren, damit ihr das als Faktor in der Beratung mit im Hinterkopf habt und den Eltern das auch mitgeben können. Darum soll es heute gehen. Und wir starten mit dem Thema Wahrnehmung. Da kann man sich Fachbücher kaufen, die so dick sind und ganz fürchterlich lästig zu lesen. Ich habe versucht, das runterzubrechen, so dass das im Grunde jeder verstehen kann, vor allem auch Eltern das verstehen können. Denn eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ich habe auch ein Schaubild mitgebracht, aber vor allem habe ich euch heute ein Kind mitgebracht und seine Geschichte. Um euch Wahrnehmung wirklich richtig greifbar zu machen, was heißt das, was gehört alles zur Wahrnehmung dazu und vor allem, wie können wir uns unterscheiden, an wie vielen Stellen können wir uns da unterscheiden, das sind nämlich so einige. Und zwar ist das mein Kind, das ich euch mitgebracht habe, das ist Nana. Nana ist 6 Jahre alt, Nana ist relativ schüchtern, sieht man vielleicht schon ein bisschen. Nana hatte eine volle Woche, die geht noch in die Kita, Vorschulgruppe, meistens ziemlich lange und das ist für sie sehr anstrengend, diese Tage. Und ihre Mama wollte ihr was Gutes tun und die waren den ganzen Samstag zusammen unterwegs und Nana durfte alles entscheiden, war ein super Tag. Jetzt wollen die zusammen noch Abendessen und die Mama erwartet irgendwie gar nicht viel, Nana muss bestimmt bald ins Bett, war ein anstrengender Tag. Und plötzlich fängt Nana an zu knatschen und schiebt den Teller vom Tisch. Der fliegt runter, hat sie gar nicht so geplant, aber es passiert und regt sich fürchterlich auf und kann sich gar nicht beruhigen. Und die Mutter nimmt sie auf den Schoß, weil sie weiß, auf dem Schoß sitzen hilft meinem Kind meistens. Und dann fängt sie an, sich zu überlegen, wo kam das denn jetzt her? Wir hatten doch einen super Tag heute. Alles lief total gut. Ich bin immer auf sie eingegangen. Wir haben uns ganz viel Zeit genommen. Wo kam das her? Und das werdet ihr vielleicht auch können, wenn ihr mit Eltern auf Verhaltensweisen schaut. Dann hat man als erstes häufig so den Bereich Körper, den man sich anguckt. Kann es sein, dass das Kind zu hungrig war? Kann es sein, dass es eigentlich schon zu müde war? Das sind so die Klassiker, die man so ein bisschen abklappert. Wenn es das nicht war, dann geht man meistens weiter und guckt noch drauf, Psyche. Kann es sein, dass dem Kind gerade vielleicht psychisch nicht so gut geht? Weil vielleicht die Woche so anstrengend war, weil wir Eltern gerade viel streiten, weil es in einer Entwicklungsphase ist, Wackelzahn, Pubertät kommt oder so. Also kann das irgendwie sein. Wenn das auch nicht so richtig der Fall ist, dann wird es schon eng. Aber gerade da wird es wichtig, dass wir weitergucken, denn jedes Verhalten hat einen guten Grund. Es kommt irgendwo her. Und da ist es total wichtig, auf den Bereich der Wahrnehmung zu gucken. Was hat dieses Kind für eine Wahrnehmungsart? Vielleicht eine ganz andere als ich, vielleicht eine ganz andere als sein Geschwisterkind. Und wenn ich die verstanden habe und so ein bisschen weiß, wo ist es empfindlich, wo braucht es ein bisschen weniger, wo braucht es ein bisschen mehr, wo ist es vielleicht ein bisschen langsamer als andere Kinder, dann kann ich Verhalten viel, viel besser verstehen und kann vor allem den Eltern auch was in die Hand geben, wo ich sagen kann, das könnt ihr miteinander üben, da könnt ihr ein bisschen mehr drauf achten, da könnt ihr Rücksicht nehmen. Und vielleicht kann ich so bei einem 3-4-jährigen Kind schon spielerisch ein bisschen was tun, dass es nicht mit 6, wie so viele andere, in der Ergotherapie landet. Das sind nämlich immer mehr Kinder. Ich habe heute nochmal nachgeguckt, da war die neueste Zahl, die ich finden konnte, 4% aller Kinder landen pro Jahr in der Ergotherapie. Die Ergotherapeuten sagen, es dürften gerne noch mehr werden. Manche kommen nämlich sehr spät. Und vieles hat tatsächlich einfach mit Übung zu tun. Denn wie Wahrnehmung sich entwickelt, ist im Grunde das Gleiche wie mit Vokabeln. Wenn ich einfach nur mein Englischbuch unter das Kopfkissen lege, bringt das nicht viel. Wenn ich aber Wahrnehmung üben will, muss ich Wahrnehmung erleben. Das heißt, ich muss zu Fuß gehen, ich muss Dinge fühlen, ich muss Dinge hören, ich muss mich eine Weile konzentrieren darauf, Dinge zu sehen. Ich muss auch in mich reinhören und gucken, was macht denn meine Atmung, was macht denn mein Herz, was sagt mir mein Bauch, muss ich zur Toilette, habe ich Hunger, bin ich satt? All diese Dinge, für die muss man sich Zeit nehmen und da muss man drauf achten, ganz bewusst. Und das machen wir heute viel zu selten. Es ist super toll, dass wir Autos haben und Spülmaschinen und einen Gärtner oder. Aber das sind alles lauter kleine Schritte, wo Kindern was fehlen kann, wo sie sich körperlich erleben, wo sie auf Sinne eingehen. Und das hat auch was damit zu tun, wie wir wahrnehmen, wie unsere Wesensart ist. Da gucken wir aber erst im zweiten Teil des Vortrags drauf, denn erstmal wollt ihr ja Wahrnehmung verstehen. Und da habe ich euch dieses Schaubild mitgebracht. Das ist ganz vereinfacht das, was bei Wahrnehmung in unserem Körper passiert. Ganz links seht ihr, Eindrücke kommen rein, Reize kommen rein. Da sind erstmal die fünf Sinne, die jeder kennt, ne? Hören, sehen, fühlen, schmecken, riechen. Das kommt rein. Und dann ist da noch ein Mensch gezeichnet. Und das heißt, ich lasse auch Eindrücke an mich ran, die von innen aus meinem Körper kommen. Nämlich genau das, ne, merke ich, ob ich satt bin, ob ich Hunger habe, merke ich, dass ich nicht ausbalanciert bin von meinem Bewegungsapparat her. Was merke ich, wie viel Kraft ich brauche für irgendwas? Diese Eindrücke, die kommen alle rein. Dann haben wir das, wo die reinkommen, das ist die Empfindlichkeit. Diese Lücke, die kann von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich aussehen. Die kann ganz klein sein, dann ist man nicht so empfindlich und braucht mehr Reize. Ganz, ganz viele Reize, um das Gleiche zu spüren wie andere. Und andere haben eine ganz große Lücke. Die sind überempfindlich. Die würden hier im Saal vielleicht schon denken, wenn man so nach da hinten guckt, dieses Licht kann ich nicht ertragen, was da hinten an den Strahlern ist. Und andere merken das gar nicht. Dann kommt, was innerlich passiert, wenn Reize wahrgenommen werden. Das eine ist die Stressbewältigung. Denn wenn Reize reinkommen, kennt ihr auch, wenn es zu viel Reize werden, dann ist es schon mal anstrengend. Und da ist jeder Mensch ein bisschen unterschiedlich aufgestellt, wie gut er damit zurechtkommen kann. Im nächsten Schritt müssen die Reize verarbeitet werden. Das heißt, ich muss die bewerten. Wenn ich merke, mein Bauch grummelt, muss ich bewerten, der hat wohl Hunger, muss ich irgendwas machen. Oder wenn ich merke, mir ist irgendwie kalt und ich habe keine Jacke an, muss ich gucken, wie sorge ich denn für mich, dass mir nicht mehr kalt ist. Das muss ich bewerten können. Auch das ist ganz unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Gucken wir uns auch noch an. Und der letzte Schritt der Wahrnehmung, der auch noch dazugehört, ist die Handlung. Ich habe Reize reinbekommen, ich habe die verarbeitet und muss mich für eine Handlung entscheiden. Oder manchmal passiert es auch. Bei vielen Kindern passiert es erstmal, ohne dass sie sich für irgendwas entscheiden. Und auch da sind wir sehr unterschiedlich. Das ist der Weg, den die Wahrnehmung so nimmt. Und ganz wichtig ist eben, Wahrnehmung ist nicht bei allen Menschen gleich. Wie die sich unterscheidet, zeige ich euch gleich, aber das sind die wichtigen Begriffe. Wenn jemand eine andere Wahrnehmung hat als ich, dann heißt das nicht immer, der ist irgendwie krank oder da ist eine Störung oder irgendwas, sondern es kann sein, dass es einfach anders ist. Dass jemand eine Temperatur anders wahrnimmt als ich oder eine Lautstärke anders wahrnimmt als ich. Und darüber müssen wir Bescheid wissen, darüber dürfen wir uns Gedanken machen, zum Beispiel auch im Miteinander mit der besten Freundin oder dem besten Freund oder dem Partner oder der Partnerin. Wahrnehmung unterscheidet sich fast immer. Da sind zwei Menschen nicht total identisch. Und darüber muss man sprechen, nicht nur im sozialen Miteinander, wo man sagt, den habe ich als arrogant wahrgenommen, ja, ich nicht. Nee, sondern auch wirklich, was ganz normale Sinnesreize. Bei Kindern kommt dann noch dazu, dass Wahrnehmungsentwicklung manchmal langsamer verläuft als bei anderen. Kennt ihr alle, wenn die Kinder laufen lernen, ist es normal, ob sie mit 10 Monaten laufen oder mit 20. Da weiß man, gibt es so diese Spanne, wo man sich nicht so doll Gedanken machen muss. Und das ist aber auch in anderen Feldern so. Das ist beim Sprechen so, wissen wir. Viele wissen inzwischen auch, dass es beim Thema Umgang mit Gefühlen so ist. Gerade die regulationsschwachen Kinder, da ist es normal, dass sie nicht im Schulreifealter schon super mit Wut umgehen können, sondern dass das erst so im Laufe der Grundschulzeit kommt. Aber das ist eben auch bei Wahrnehmung so. Bei manchen Kindern geht das langsamer als bei anderen. Und wenn die durch diese Langsamkeit Dinge anders wahrnehmen als ihr oder als ihre Eltern, dann kann es gut sein, dass man immer wieder in Reibungspunkte kommt. Weil die Kinder irgendwas nicht so wahrnehmen wie ich. Und das ist der Punkt, Susanne sprach gestern so schön von dem Schmerzpunkt, den Eltern haben müssen, um sich mit irgendeinem Thema zu befassen, den viele Eltern aber, glaube ich, noch nicht verstanden haben. Und da finde ich so wichtig, dass ihr das an die ranbringt. Wenn es immer wieder Probleme gibt im sozialen Miteinander mit dem Kind, dann kann es an der unterschiedlichen Wahrnehmung liegen oder daran, dass das Kind sich langsamer entwickelt im Bereich Wahrnehmung. Und dann gibt es natürlich noch beeinträchtigte Wahrnehmung. Das heißt auch nicht immer gleich Krankheit, die irgendwie für immer bleibt oder so, sondern es kann einfach nur bedeuten, an manchen Stellen fällt dem Kind irgendwie was schwerer und es muss vielleicht noch lernen, anders damit umzugehen oder es muss vielleicht lernen, sich besser zu schützen. Es kann nämlich sein, dass es nicht lernen kann, anders damit umzugehen, aber wohl zu sagen, wird mir zu viel, ich muss mal aufhören. Das sind die Bereiche, die bei Wahrnehmung schwierig sein können. Und jetzt gucken wir uns das aus den Schaubildern nochmal an. Da habe ich jetzt die Stücke einzeln quasi rausgebrochen, um euch zu zeigen, wie Menschen sich da unterscheiden können. Hier sind nochmal alle Sinne aufgeführt. Riechen, schmecken, fühlen, sehen, hören. Und die Sinne nach innen, Gleichgewicht, Stellung der Körperglieder zueinander und die Körperspannung, also wie viel muss ich mich anspannen, wie locker bin ich, kennt ihr vielleicht manchmal, wenn Kinder nicht gut schreiben können, die Stifthaltung auch nicht so funktioniert, dann kann es zum Beispiel daran liegen, dass sie nicht genug Kraft darauf bringen. Da kann man sich durchaus unterscheiden. Oder auch Kinder, wo man immer denkt, oh, zu doll, zu heftig, zu krass, dieses Kind. Da kann es gut sein, dass der einfach seine Kraft nicht gut einschätzen kann, weil er das nicht gut wahrnimmt. Das muss man üben. Und ein ganz wichtiger Punkt, der in der Forschung auch immer mehr Beachtung findet, ist die Organtätigkeit. Wenn ich nämlich keinen guten Zugang habe zu meiner Eigenwahrnehmung von der Organtätigkeit, merke ich zum Beispiel nicht, mein Herz fängt an zu rasen, meine Atmung verändert sich. Das könnte ja ein Zeichen für Angst sein, mir geht's nicht gut. Wir sprechen immer davon, dass Kinder einen guten Zugang haben müssen zu Gefühlen, Wörter dafür brauchen. Ist auch alles wahr. Aber wenn ich die Zeichen körperlich nicht gut erkennen kann, wird es noch mal schwieriger. Das heißt, Gefühle und Wahrnehmung sind beides für mich die Grundsäulen, die Kinder brauchen, damit sie einen guten Zugang zu sich selber haben und damit auch gut sozial mit anderen umgehen können. Genau. Also da können Menschen sich zum einen unterscheiden. Das zweite ist die Empfindlichkeit, hatte ich eben schon gesagt, wie unterschiedlich diese Lücke sein kann. Manche Menschen kann man beschreiben als unterempfindlich, in manchen Bereichen, gar nicht alle, aber vielleicht beim Hören oder vielleicht beim Sehen. Beispielsweise kann es sein, dass jemand, der unterempfindlich beim Sehen ist, so eine Tapete sieht, davor ist ein Regal mit Sachen drin, der guckt dahin. Ihr würdet sofort sagen, der Hase sitzt doch in der Mitte im Regal und diese Person kann das nicht, weil sie da unterempfindlich ist. Die erkennt das nicht. Das kann sein. Oder eine Unterempfindlichkeit, ja, vielleicht auch so im ganzen Körper. Häufig haben wir ja Kinder, die eben ein bisschen zu doll sind oder die vielleicht es auch nicht lassen können, am Bruder vorbeizugehen und immer irgendwas zu machen. Ne? Eben umwerfen, mal eben die Mütze vom Kopf oder so. Die suchen vielleicht auch diese Eindrücke. Es kann gut sein, dass da so ein Thema dahinter steckt. Das darf man nicht vergessen. Die andere Richtung ist das Überempfindliche. Hochsensibilität kennt wahrscheinlich jeder schon als Begriff, ist keine Diagnose, ist eine Beschreibung wirklich der Wahrnehmungsart. Es muss aber gar nicht immer Hochsensibilität sein, sondern es kann einfach auch eine Überempfindlichkeit in einem Bereich sein. Beispielsweise beim Thema Schmecken oder Riechen. Da haben wir auch immer wieder diese Streitigkeiten, Probierzwang in der Kita oder nicht und bei Eltern zu Hause. Das kann wirklich richtig fies sein für Kinder, die eine Überempfindlichkeit haben beim Schmecken oder Riechen. Da ist es nicht nur dieses Gefühl von, ich darf das nicht selber bestimmen, sondern es kommt noch dazu, das ist richtig, richtig eklig und richtig krass für mich, was ich da machen muss. Und eigentlich habe ich ein gesundes Gefühl vielleicht, einen gesunden Zugang dazu, aber meine Eltern sprechen mir den ab. Natürlich kommen wir dann in einen Konflikt. Darüber muss man also auch wieder Bescheid wissen. Dann kommt die Stressbewältigung und die Reizverarbeitung. Zur Stressbewältigung finde ich immer ganz spannend. Da ist es gut, wenn man die Eltern wirklich in der Anamnese auch fragt, beschreib mir mal dein Kind im Babyjahr. Denn da kann man schon relativ gut greifen, ob die Kinder regulationsstark waren oder nicht. Ganz wenige regulationsschwache Kinder zeigen das im Babyalter noch nicht. Wie erkennt man genau so einen Unterschied? Wir haben Babys, die regulationsstark sind. Die sind zum Beispiel hier mit. Hinten haben wir einen. Genau. Wenn es jetzt wach wäre, wird es vielleicht hier oben liegen, auf einer Decke. Könnte wunderbar damit zurechtkommen, dass ihr hier alle murmelt und wir hier was erzählen. Und wenn es ihm zu viel wird, wird es dreimal quäken, den Kopf zur Seite drehen und einschlafen. Das wäre ein regulationsstarkes Baby. Und ja, das gibt es. Nach meinem ersten Baby konnte ich mir das auch nicht vorstellen. Aber das gibt es. Dann gibt es Babys, die sind beziehungsstark. Die können das nicht so gut alleine, aber die können in Beziehung gehen. Also die quäken so, dass ihr darauf aufmerksam werdet, wenn ihr dann kommt und euch kümmert. Dann lassen die sich darauf ein und lassen sich koregulieren und beruhigen sich. Gibt es auch ganz viele von. Und dann gibt es die Regulationsschwachen. Die können sich nicht selber beruhigen. Die können auch nicht nach Hilfe fragen. Die können auch nicht annehmen, wenn ihr ihnen Hilfe gebt. Also dann geht ihr hin, tragt dieses Kind und ihr tragt es eine halbe Stunde und es schreit und schreit immer noch. In diese Richtung geht eine Regulationsschwäche. Und das ist angeboren. Das heißt, dieser Faktor ist relativ stabil. Natürlich kann man da, je nachdem, wie man begleitet wird und welche Strategien man lernt, bis ins Erwachsenenalter viel dran verändern. Aber innerlich ist da immer noch was da von dieser Richtung. Und wenn ihr ein regulationsschwaches Kind habt in der Beratungsfamilie, dann kann es natürlich an ganz vielen Stellen in der Wahrnehmung zu Problemen kommen, weil es alleine nicht damit zurechtkommt, wenn da zu viel Reize reinkommen. Wenn dann noch andere Bereiche dazukommen, wie eine Überempfindlichkeit oder so, dann hat man schon eine ganz, ganz herausfordernde Situation zu Hause, die nichts damit zu tun hat, dass die Eltern irgendwas falsch machen oder dass das Kind irgendwie böse ist oder so, sondern einfach, dass es noch lernen muss und einfach anders tickt als andere. Der zweite Bereich bei den Puzzlestücken, was innerlich passiert, ist der der Verarbeitung, habe ich euch eben schon ein bisschen beschrieben. Man muss die Dinge sehen können, man muss sie verarbeiten können, man muss sie zuordnen können und Rückschlüsse ziehen im Grunde. Das hat natürlich ganz viel mit dem Alter zu tun. Ein Baby, was jetzt gerade sitzen kann, das nimmt ein Puzzleteil in die Hand und wird es in den Mund stecken und findet es spannend. Das kann noch nicht den Rückschluss ziehen, ach, das muss ich mit dem anderen zusammenpuzzeln. Das kommt über die Erfahrung. Da sind wir natürlich aber auch alle unterschiedlich. Ne? Wie viel Gewicht geben wir da rein? Ist es vielleicht, wenn ich 2 Jahre alt bin, immer noch total spannend, eher so die Ecken anzugucken und mir anzuschauen, was da so für Farben drauf sind? Oder will ich es wirklich puzzeln? So unterschiedlich kann das ja sein. Und das kann natürlich in ganz vielen Situationen auch wieder zu Schwierigkeiten im Miteinander führen. Wenn ich nämlich beim Zähneputzen total spannend finde, was der Schaum in meinem Mund macht oder wie die Zahnbürste aussieht und dass da eine Borste rausguckt oder so. Und da habe ich so ein feines Händchen für, dann können natürlich meine Eltern denken, ich will jetzt nur diese 2 Minuten Zähne putzen, verdammt nochmal. Was soll denn hier so schwer sein? Jeden Tag streiten wir da 2-mal drüber. Hat aber wieder was mit der Wahrnehmung zu tun. Und der letzte Bereich ist das Handeln. Das heißt, wenn ich die Reize reinbekommen habe, wenn ich sie verarbeitet habe, passiert ja irgendwas. Jemand hat mich geschubst, ich habe mich aufgeregt, ich bin vielleicht einigermaßen gut in der Verarbeitung schon und kann dann sagen, das will ich nicht und gehe vielleicht weg. Wenn ich das aber nicht gut kann, dann kann es gut sein, dass ich einfach volle Suppe ins Handeln komme und beiße, schiebe, haue, schreie, was auch immer, ohne wirklich in Ruhe darüber nachzudenken oder ohne ja, in so eine Regulation zu gehen, die auch die Handlung betrifft. Dass ich für mich entscheide, ich habe die Wut in mir, aber ich lasse die anders raus als einfach mit Schubsen, Beißen oder sonst was. Das ist ein großer Unterschied. Normal habe ich in Anführungszeichen geschrieben, ihr wisst alles, ein schwieriger Begriff, aber Handlung kann halt nicht auffällig sein, ne? Dass Kinder einfach so handeln, wie wir das einigermaßen erwarten von ihrem Alter, von ihrem Reifegrad. Handlung kann aber auch gehemmt sein. Bei Nana, um nochmal wieder auf das Beispiel zurückzukommen, die begegnet uns gleich auch nochmal wieder, ist viel in der Hemmung, weil die so eine schüchterne Art hat. Also wenn sie an diesem Samstag mit ihrer Mama vielleicht nachmittags das Essen mit dem Teller bekommen hätte und ihr wäre es nicht gut gegangen, wäre es vielleicht noch gar nicht so gewesen, dass sie den vom Tisch geschubst hätte, sondern eher, dass sie vielleicht unter den Tisch gekrochen wäre, weil sie so das Gefühl gehabt hätte, irgendwas ist nicht gut, mir geht es nicht gut. So eine Hemmung, eine Zurückhaltung kann da sein. Ist natürlich an manchen Stellen praktisch für Eltern oder Fachkräfte, aber ist natürlich für dieses Kind nicht gut, wenn es in einer Hemmung ist, weil es sich nicht zeigt, nicht ehrlich sagen kann, was es braucht. Die andere Schiene ist das Ungehemmte, das Impulsive, das bei den Regulationsschwachen häufig dazukommt. Das, was die Eltern so anstrengt, womit sie meistens in die Beratung kommen. Also habe ich auch am meisten mit zu tun tatsächlich in den Beratungen. Das Kinder, wo man dann denkt, oh, jetzt ist er schon 5 und die Schule steht ja auch bald an. Jetzt darf das doch nicht mehr passieren. Natürlich können Kinder dann noch sehr impulsiv sein, weil es einfach ihr Wesen ist, weil es mit ihrer Wahrnehmungsart zu tun hat. Wie viele Erwachsene kennt ihr, die noch impulsiv sind und sich manchmal nicht gut zusammenreißen können? Vor allem, wenn schon viel Stress da war. Ich habe immer viele Erwachsene, die dann hier sitzen und sagen, morgens ist das super, aber abends, ne? Also je mehr da so reinkommt, desto schwerer ist das. Und für Kinder ist das auch so. So, ne, häufig dieses Bild, ne, mit den Kooperationskugeln, die aufgebraucht sind nach der Kita oder so. Ja, genau, das ist es. Dann kann man in diese Impulsivität fallen. Und wenn man die als Wesensart hat, dann wird es natürlich noch 3-mal schwerer, abends nicht in diese Art zu fallen. Und das ist im Grunde das Bild vom Anfang nochmal. Eine andere Art von Wahrnehmung, und zwar hier so das Extrem, in allen Fällen herausfordernd. Also in allen Bereichen, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Das sind häufig die Kinder, die regulationsschwach, impulsiv, wild, gefühlsstark, mit solchen Begriffen belegt werden. Da seht ihr richtig, die Eindrücke, die kommen intensiv rein. Also die merken nicht einfach nur ein leichtes Hauen, den Regen ein bisschen, das Geräusch ein bisschen. Alles ist heftig. Die sind überempfindlich in ganz vielen Bereichen. Die Empfindlichkeit ist eine ganz große Lücke. Das kommt heftig bei denen an. Und die schaffen die Stressbewältigung nicht alleine. Die brauchen eine Koregulation. Wie soll das gehen in einer Kindergartengruppe mit 25 Kindern, wenn keiner sich eng um mich kümmern kann? Ist ganz oft eine Herausforderung. Kann man jetzt dem System nicht vorwerfen, für viele Kinder funktioniert das ja, aber für ein Kind, was so eine Wahrnehmung hat, funktioniert das nicht. Und das wird in einer Kita-Gruppe mit einem normalen Betreuungsschlüssel ganz schnell der Buhmann. Das Kind, mit dem keiner mehr spielen will, das Kind, wo andere Eltern sagen, nee, also den nehmen wir nicht mit nach Hause und der hat ja unser Kind schon wieder gebissen. Kann man alles verstehen, aber das Kind kann nichts dafür. Das muss in diesen Bereichen ganz viel trainieren, ganz viel üben, braucht ganz viel Begleitung. Sonst wird es eventuell ein Außenseiter. Und ich merke das immer in der Praxis, wo ich arbeite. Da habe ich Kinder mit Verdacht auf ADHS. Die kommen meistens so mit 6, 7 Jahren, wenn sie in der Schule sind. Und da sieht man sehr genau, wie die in den ersten Jahren begleitet worden sind. Kann man schon große Unterschiede feststellen, egal ob nachher die Diagnose rauskommt oder nicht. Aber man sieht, ob die Koregulation erfahren haben, ob die eine Wertschätzung erfahren haben zu Hause, ob da Eltern waren, die gesehen haben, das Kind nimmt anders wahr als andere, oder ob da nur bestraft wurde, die Defizite gesehen wurden, ob das negativ begleitet wurde. Das sieht man so früh. Hier das Bild noch fertig zu besprechen. Die Verarbeitung erfolgt auch mit Problemen. Also es kann nicht gut sortieren, es kann nicht gut bewerten. Und dann ist natürlich eine Handlung ganz impulsiv und häufig anders, als wir das erwarten. Und so einem Kind haben wir vielleicht schon 20 Mal gesagt, lass das. Und stattdessen kannst du es so machen. Aber das ist ganz schwer, weil es in all diesen Bereichen im Grunde ja erstmal was Kognitives mit reinbringen muss. Damit es damit zurechtkommt, damit es irgendwo sagen kann, das waren heute zu viele Reize, ich blende das mal aus und ich nehme mir ein bisschen Rückzug. Oder damit es sagen kann, ich brauche jetzt mal Hilfe, mir geht's nicht gut. Ich muss eine Weile aufs Trampolin, ich muss eine Weile auf mein Fahrrad oder ich muss einfach eine Weile in deinen Arm und du liest mir was vor und alle anderen Reize schalte ich mal aus und mach die Augen zu. Da braucht es einfach Reifung für. Und wie gesagt, ein Kind, was so eine Wahrnehmung hat, das wird irgendwann in der Grundschule langsam an den Punkt kommen, wo es kognitiv soweit ist, dass es damit gut zurechtkommen kann. Wenn ihr da so an die Kinder denkt, die ihr kennt, die Familien denkt, die ihr kennt, die Beratungssituation, dann wird euch bestimmt an ganz vielen Stellen ein Kind einfallen, was wirklich unfair bewertet wird, weil es nicht anders kann. Das bringt all das mit und Eltern wissen darum nicht. Die gehen ganz stark auf der Verhaltensebene und Schulen und Kindergärten ja auch. Die gehen auf die Verhaltensebene und wollen da irgendwas ändern, anstatt zu trainieren, wirklich anhand der Wahrnehmung, was man anders machen kann. Und jetzt kommen wir ein bisschen schon in die Kombi zu den Wesensarten. Ich spreche in meinen Vorträgen oder Fortbildungen mit Fachkräften bei Wesensarten immer von dreien, die sehr herausfordernd sind in der Begleitung. Das ist das Gefühlsstarke, das ist das Wilde und das ist das Schüchterne. Ich habe unfassbar viele Eltern auch mit schüchternen Kindern bei mir in der Beratung, weil die irgendwann in der Kindergartenzeit denken, bald steht die Schule an, wie soll das mal werden? Schule ist immer so der Faktor, wo die dann zu mir in die Beratung kommen, mit den schüchternen Kindern. Aber das sind so die drei herausfordernden Temperamente, wo Eltern Schwierigkeiten haben und herausgefordert sind. Und die habe ich euch heute mitgebracht. Einmal aus Wahrnehmungssicht und gleich gucken wir noch ein bisschen anders drauf. Gefühlsstark bedeutet also in diesen drei Feldern, die ihr eben auf dem Bild gesehen habt, in allen drei Feldern herausgefordert. Sehr reizoffen, absolut regulationsschwach und impulsiv. Da muss man ganz schön viel lernen. Und vor allem brauchen diese Kinder ganz schön viel Verständnis. Da haben wir wieder Nana. Die ist sensibel und schüchtern. Das heißt, die ist auch total reizoffen. Alles, was da reinkommt, ist heftig. Die ist dabei auch regulationsschwach. Sie kommt nicht gut damit zurecht. Das ist nicht bei allen schüchternen Kindern so. Manche können auch sehr gut sagen, ist mir zu viel, ich ziehe mich zurück. Beides ist irgendwie erstmal falsch für die Menschen, die von außen da drauf gucken. Wie kann das denn sein? Sie ist aber nicht impulsiv, sondern sie ist gehemmt. Wie gesagt, ist genauso ein Problem wie eine Impulsivität, ist nur für uns nicht so herausfordernd. Wenn ich eine Fachkraft bin und ich kümmere mich um, weiß ich nicht, 15 Kinder und ich habe drei Gefühlsstarke dabei und ein sensibles Schüchternes, dann fällt das natürlich hinten runter, weil ich mich erstmal um die Lauten kümmere, damit die Gruppe funktioniert. Das heißt aber auch, diese Kinder brauchen einzeln zu Hause eine Beachtung ihrer Wesensart und ihrer Wahrnehmungsart von den Eltern, damit sie lernen können, damit umzugehen und nicht in dieser Hemmung bleiben und die vielleicht immer noch stärker wird. Und dann haben wir noch die wilden Kinder. Das sind eigentlich die, wo viele Fachkräfte sagen, mit denen arbeite ich am liebsten. Das war ganz spannend. Die sind reizunempfindlich. Also da kann es laut sein, da kann es hell sein, da kann es wild sein, da kann nach der Kita noch der Zahnarzt anstehen und der Spielplatz und abends noch Fußball. Super. Da haben die gar kein Problem mit. Die sind auch regulationsstark, also auch wenn man denen sagt, weiß ich nicht, dein Verhalten, das war jetzt nicht so richtig dolle, müssen wir nochmal drüber reden oder so, dann fangen die nicht gleich an zu weinen, sondern dann kommen die damit zurecht. Ne? Die haben so ein ganz gutes Gemüt. Aber das Herausforderndste ist diese Impulsivität. Also die sind vielleicht an manchen Stellen auch so distanzlos. Wenn ich den Begriff sage, sind immer viele Eltern, ja, genau. Die springen los, die erzählen jedem eure Kreditkartennummer, wenn sie die wissen, und setzen sich bei anderen auf den Schoß und so. Und es ist immer so ein bisschen too much. Wenn die auf den Baum klettern, dann denkt man so, guck mal, und oh, eigentlich muss man schon 3 Meter höher gucken, weil die da irgendwo sind. Das sind Kinder, die auch in der Kreativität und so und in der Lustigkeit, die so mitbringen, super bereichernd sein können, aber in dieser Impulsivität eben manchmal auch sehr herausfordernd. Das möchte ich, dass ihr das nochmal so ein bisschen mitnimmt als Verbindung aus Wahrnehmungsart. Und jetzt kommen wir nämlich auf das Wesen. Das Wesen der Kinder. Das ist ganz, ganz doll verknotet und ich hoffe, das kann ich euch heute zeigen. Zum Wesen muss ich erstmal sagen, wenn wir jemanden beschreiben von der Äußerlichkeit her, dann hat er ja so verschiedene Merkmale. Also ist vielleicht irgendwie lang gewachsen, hat ein breites Becken, hat Segelohren und blonde Haare oder so und dann sagt man die und die Statur. Genauso ist das in unserem Inneren. Da gibt es verschiedene Dimensionen, die in einer Kombination die Persönlichkeit ausmachen. Nicht das Äußere, sondern eben die Persönlichkeit. Und auch das ist relativ stabil. Da kann man auch so ein bisschen dran trainieren, was man irgendwie ein bisschen anders machen möchte oder so, aber eigentlich ist das stabil. Das heißt, wenn jemand von euch als schüchternes Kind zur Welt gekommen ist, wird er auch im Erwachsenenalter wahrscheinlich noch schüchtern sein, in seiner Wahrnehmung, in seiner inneren Verarbeitung. Aber vielleicht hat er solche Strategien gelernt, dass er jetzt auf der Bühne stehen kann. Ich zum Beispiel war ein ganz, ganz fürchterlich schüchternes Kind. Meinen ersten Kindergartentag habe ich hinterm Schrank gesessen. Und heute kann ich auf der Bühne stehen, weil ich einfach Strategien habe und weiß, was brauche ich, damit ich das schaffen kann. Und genau das ist im Grunde der Punkt. Das Wesen bleibt stabil, aber wir können durch die richtige Begleitung von Fachkräften und von Eltern lernen, damit umzugehen. Mit den Reizen, die reinkommen, mit unseren Reaktionen im Inneren. Und dann können wir uns natürlich, wenn wir mit uns selber so im Reinen sind und gut versiert mit uns umgehen können, können wir auch im sozialen Miteinander besser sein. Das ist das, was ich immer beschreibe, wenn Eltern hören, ihr Kind soll ins soziale Kompetenztraining. Dann stellen die sich vor, da steht man zu zweit gegenüber und streitet irgendwie höflich. Und das ist das Learning. Und das ist es natürlich nicht. Zum sozialen Kompetenztraining gehört immer erstmal, mich selber gut kennenlernen und mit mir selber gut umgehen können, damit ich es dann sozial gut kann. Das steckt dahinter. Und jetzt gucken wir auf die Wesensart. Da habe ich euch mitgebracht die großen fünf Bereiche, von denen wir in der Entwicklungspsychologie ausgehen, die formen eure Persönlichkeit, die formen das Wesen. Das ist als erstes die Offenheit, also wie offen geht jemand auf Menschen zu, wie vertrauensvoll ist er auch oder wie misstrauisch im Grunde den anderen Menschen gegenüber, wie zurückgezogen. Dann haben wir die Gewissenhaftigkeit, wie unzuverlässig ist jemand oder wie zuverlässig, wie sehr kann man sich auf den einlassen oder wie schlängelt er sich so durchs Leben. Geselligkeit kommt dazu. Das ist auch dieses Misstrauische oder eher ein Optimismus, wenn man auf Menschen zugeht, auf Situationen zugeht. Die Begriffe introvertiert und extrovertiert stehen da auch. Die werden häufig missverstanden. Introvertiert ist nicht gleich schüchtern, sondern introvertiert bedeutet, ich ziehe meine Kraft daraus, mich zurückzuziehen. Und extrovertiert heißt, ich ziehe meine Kraft daraus, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Das kann Menschen sehr unterscheiden. Dann haben wir noch die Verträglichkeit als vierten Punkt, also wie kooperativ kann ich mit anderen umgehen oder wie unkooperativ bin ich. Und die emotionale Labilität, wie ängstlich und traurig oder wie mutig und stabil bin ich. Da können Menschen sich unterscheiden. Und ganz wichtig ist mir, wenn man das so anguckt und ihr vielleicht selber schon mal überlegt, wo stehe ich denn so, wo steht mein Kind vielleicht, nichts davon ist eine Bewertung. Also auch wenn manche Begriffe in unseren Ohren vielleicht erstmal negativ assoziiert sind, ist es keine Bewertung, sondern es geht wirklich darum, Menschen zu beschreiben. Denn unzuverlässig bedeutet nicht einfach nur negativ und lästig oder so, sondern es kann halt sein, diese Person ist sehr mit anderen Dingen beschäftigt, kann ein super kreativer Mensch zum Beispiel sein, der hier mal was macht und da mal was macht. Und wenn der noch zuverlässig wäre, dann könnte der das gar nicht alles so. Deswegen wirklich einfach versuchen, das neutral zu sehen. Das sind die Bereiche, wo wir alle irgendwo sitzen. Und um meine Prototypen, mit denen ich ja arbeite, wildschüchtern, gefühlsstark für euch zu beschreiben, habe ich die mal hier eingetragen. Nicht erschrecken, wenn die Folie jetzt kommt. Wenn ich euch erkläre, wie das funktioniert, ist das eigentlich ganz einfach. Wenn ihr also guckt auf die schüchternen Kinder und nur die blauen Kreuze anguckt, dann seht ihr, wo die prototypischerweise liegen. Und genauso ist es bei den wilden und bei den gefühlsstarken Kindern. Und wenn ihr in der Beratung mit euren Eltern ein Kind habt, was ein sehr herausforderndes Verhalten zeigt, dann könnt ihr zum Beispiel diese Skala nutzen, um mal zu gucken, wo liegt denn das Kind? Wo könnten vielleicht Herausforderungen sein? Wo liegen aber vielleicht auch die Eltern? Das ist nämlich auch immer ganz spannend. Die liegen nämlich häufig ganz genau gleich oder auch total konträr. Und beides bietet ja so Probleme eventuell, ne? Also das ist ganz spannend zu gucken. Wir sehen hier, also ich gehe einmal kurz durch, ne? Schüchtern ist eher ein bisschen desinteressiert, dafür eher diszipliniert und zuverlässig, eher introvertiert und misstrauisch, dafür relativ kooperativ und labil bei allem, was so reinkommt. Die wilden Kinder sind genau das Gegenteil. Da seht ihr, das lilane Kreuz ist mal genau auf der anderen Seite von den schüchternen Kindern. Wie gesagt, Prototypen, damit man damit arbeiten kann. Und die Gefühlsstarken sind die, habt ihr eben schon das große Bild über die Wahrnehmung gesehen, die am meisten herausfordern. Die haben nämlich Teile von den wilden Kindern und Teile von den Schüchternen und vor allem haben die auch diese Labilität. Das heißt, man hat ein Kind, was wahnsinnig impulsiv herausgehend ist, auf der anderen Seite aber so wahnsinnig empfindlich. Und damit umzugehen ist wirklich schwer, weil Eltern auch oft bei mir in der Beratung sitzen und sagen, ich kann den gar nicht richtig fassen. Was ist denn das jetzt eigentlich? Ne? Im Kindergarten kriege ich ständig die Rückmeldung, haut und schreit und ist neulich auch mit dem Metallspaten auf seine Schwester losgegangen. Und dann sitzt er hier und weint und kann diesen Disney-Film nicht gucken. Es ist im Grunde noch gar nichts passiert, die singen bloß. So kann es gehen und das ist an der Herausforderung wirklich das Schwierigste, weil man so viele Bereiche mit den Kindern ja, im Grunde im Hinterkopf haben muss und sie begleiten und fördern muss, anders als bei den anderen Kindern. Ups, jetzt war ich zu schnell. Da sind wir. Genau, und jetzt habe ich euch das nochmal so ein bisschen gegenübergestellt. Wie gesagt, das regulationsschwache, gefühlsstarke dürft ihr immer so ein bisschen als Mischung mitdenken. Aber das möchte ich euch mitgeben, wenn ihr mit den Eltern diese Dimensionen angeguckt habt, um zu schauen, wo steht denn das Kind vom Temperament her? Welche Persönlichkeit bringt es mit? Und welche Wahrnehmung bringt es auch mit? Dann habt ihr erstmal ganz gut eingeteilt, womit ihr arbeitet. Weil es natürlich ein Unterschied ist, ob ich ein schüchternes Kind begleite oder ein wildes Kind. Und das ist auch für die Eltern ein Unterschied. Was da für ein Wesen ist und was dieses Kind braucht. Die Schüchternen sind eben eher verschlossen, eher misstrauisch. Die sind in der Wahrnehmung so, dass die Reize relativ schnell erregen und sie schnell überlastet sind. Dass sie in der Reaktion aber eher vorsichtig und zögerlich sind. Und dann kommen wir nochmal auf Nana zurück. Es kann total gut sein, dass dieser wunderschöne Tag mit Mama zwar wunderschön war, aber sie auch total überfordert hat, weil die alles gemacht haben. Die waren im Park, die waren in der Stadt, die waren Eis essen, die waren noch hier und waren da. Und das war so ein bisschen einfach zu viel von allem. Der Tag war lang und sie hat da so viel Hoffnung reingesetzt, es war zu viel. Im Grunde dieser Klassiker vom Kindergeburtstag. 3 Monate lang reden die Kinder nicht über nichts anderes und am Kindergeburtstag selber heulen sie eigentlich den ganzen Tag. Weil es so lange gedauert hat und dann diese Gefühle einfach viel zu groß sind dafür. Und vielleicht war das bei Nana ganz genauso. Und dann saß sie am Abendbrotstisch und das Essen roch noch irgendwie so ein bisschen komisch und ein Gewürz war da zu stark drin. Und Papa hatte tagsüber ein neues Licht über dem Tisch eingebaut, was ganz grell leuchtete. Und das war zu viel für sie, für ihr Wesen. Und dann hat sie so reagiert, hat den Teller vom Tisch gefegt. Wenn man das nicht weiß und das nicht mitdenkt, dann ist man ganz schnell dabei, was für ein undankbares Kind. Ich habe mir den ganzen Tag freigenommen. Ne? Papa musste hier den Haushalt schmeißen, die, weiß ich nicht, 3 anderen Geschwister kümmern. Wir waren ganz allein unterwegs und jetzt schmeißt sie mir den Teller vom Tisch. Ist was, was man einfach mitdenken. Bei den wilden Kindern habe ich es auch nochmal zusammengefasst, was gehört zum Wesen, was gehört zur Wahrnehmung und wie handeln die. Und da seht ihr schon, kommt gleich noch besser aufgelistet, aber was brauchen diese Kinder eigentlich? Die brauchen Training, also immer wieder Situationen, wo sie ihr Wesen ausprobieren können, wo sie ihre Wahrnehmung ausprobieren können und wo wir von außen mit ihnen gemeinsam gucken, das musst du noch ein bisschen üben in diese Richtung. Oder das kann irgendwie besser gehen. Da kannst du für dich sorgen, damit du selbstbewusster wirst. Das ist nämlich eigentlich das, wo es hingehen soll. Selbstbewusst ist nichts, was man schüchtern gegenüberstellen kann, machen ganz viele Menschen. Aber selbstbewusst heißt einfach, ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich weiß, was ich für ein Typ bin. Ich weiß, wenn ich auf eine Bühne gehe, brauche ich vorher einen Abend Ruhe, um mir meinen Vortrag nochmal durchzugucken. Oder ich weiß, wenn ich ein wildes Kind bin, ich komme in der Situation bei der Geburtstagsfeier bei meiner Freundin immer nicht gut zurecht. Sondern ich feiere vielleicht mit meiner allerbesten Freundin alleine. Das ist total spannend, solche Kinder zu beobachten, was die sich dann für Gedanken machen im Grundschulalter schon. Was ihnen gut tut, was ihnen nicht gut tut, was sie wollen, was sie brauchen. Wo sie dann auch Abstand nehmen können von, das macht man aber so, das machen doch alle anderen so. Weil sie einfach wissen, wie bin ich denn? Und im Jugendalter ist es noch viel spannender, wenn man mit diesen Teenies arbeitet, die dann an irgendeiner Stelle wissen, das ist mir alles zu viel und ich setze mich jetzt nicht auf mein Bett und versinke in TikTok, weil ich weiß, da komme ich nicht wieder raus, sondern ich ziehe mir jetzt die Joggingschuhe an und renne erstmal eine Weile. Das ist selbstbewusst werden, egal mit was für einem Wesen. Das brauchen diese Kinder alle. Und hier habe ich das nochmal zusammengefasst, je nach Wesensart, was es genau bedeutet in der Begleitung. Was könnt ihr den Eltern konkret mitgeben? Was braucht ein schüchternes Kind? Ein schüchternes Kind braucht erstmal, dass wir uns einfühlen. Wie geht es denn diesem Kind eigentlich in den verschiedenen Situationen, die es im Alltag so meistern muss? Und es braucht, dass wir das übersetzen für die anderen Eltern. Ich bin nämlich eigentlich gar kein Fan davon, diese Begriffe zu nutzen. Das ist ja immer gleich so ein Stempel oder eine Schublade. Ach, die ist ja so schüchtern, die fragen wir eh nicht oder so. Das ist im Grunde nur ein wichtiges Wort, um loszulaufen für die Eltern. Aber eigentlich müssen sie diese Kinder übersetzen. Was brauchen die? Was bringen die mit? Das, was eben auf der Folie davor im Grunde stand. Was haben die für ein Wesen? Was haben die für eine Wahrnehmungsart? Wie muss ich mit denen umgehen? Wo brauchen die nochmal einen Schubser oder eine Erinnerung, dass sie sich zurücknehmen, dass sie die Reize auch in Ruhe verarbeiten können, die sie den ganzen Tag erlebt haben? Dieses Übersetzen ist immer wichtig, auch in so Klassikersituationen. Wenn ich ein schüchternes Kind habe, was beim Metzger eine Scheibe Wurst geschenkt bekommt und das will sich nicht bedanken. Und die Metzgersfrau regt sich irgendwie auf, ne, so Klassiker, dann kann ich das Kind übersetzen und kann sagen, der braucht ein bisschen länger, wenn Sie sich vielleicht runterknien möchten, um mit ihm zu reden. Das mag er gerne. Oder vielleicht können wir erstmal nur winken. Ich mache ihm mal ein Angebot, ich nehme ihn mal auf den Schoß und wir unterhalten uns erstmal ein bisschen, dass er merkt, das ist eine gute Situation, er ist sicher. Und dann sagt er vielleicht auf einmal Dankeschön oder auf Wiedersehen oder so. Also dieses Übersetzen für andere ist total wichtig, gerade natürlich auch bei den wilden Kindern, um die zu schützen, damit die eben nicht so einen Ruf wegkriegen, das ist der rabiate, weiß ich nicht was, sondern wirklich zu sagen, der lernt noch, der übt das, der hat ein wildes Wesen, der ist impulsiv, der kann das noch nicht besser. Das ist wichtig, dafür einzustehen und das zu beschreiben und im zweiten Schritt aber auch für sich immer klar zu haben, das darf jetzt nicht so bleiben, sondern wir müssen da dran üben, damit umzugehen. Für die Schüchternen ist dann noch ganz wichtig tatsächlich, dass wir sie fordern, aber nicht überfordern. Immer ein bisschen Balanceakt. Aber das ist das, was ich in der Praxis, wo ich arbeite, häufig sehe. Wenn Eltern mit schüchternen Kindern da landen, dann hängt es meistens daran, dass die Eltern ihnen zu viel abgenommen haben. Dass nämlich in so einer Situation beim Metzger gleich Mama oder Papa sagen, ja, vielen Dank, mein Kind kann das nicht, ich mache das mal. Oder wenn das Kind irgendwo, weiß ich nicht, hier steht jetzt der Weihnachtsmann auf der Bühne, sollte sich was abholen, Kind will nicht, Mama geht nach vorne und holt alles ab. Anstatt zu gucken, wie kann mein Kind das denn schaffen? Ich muss das nicht drücken und sagen, jetzt geh verdammt nochmal, aber wir können gucken, was braucht es denn, damit es das schafft? Müssen wir uns vorher was überlegen? Müssen wir in der Situation irgendwie begleiten? Aber wie kann ich Hilfe zur Selbsthilfe geben, dass mein Kind mit dieser schüchternen Art zurechtkommt? Das ist das, was man immer wieder gucken muss bei den schüchternen Kindern, damit die immer stärker werden können. Und an irgendeiner Stelle für sich dann auch entscheiden können, ich will zu dem Weihnachtsmann auf die Bühne. Ich weiß, wie ich das kann. Oder auch sagen können, will ich aber nicht. Will da gar nicht hoch. Ist mir egal, sollen die anderen noch machen. Das ist selbstbewusst. Das ist dieses, ich nenne es auch manchmal Schubsen. Einige stört das immer, weil die das so gewaltvoll finden. Aber so meine ich es nicht. Ich meine es wirklich als ein Lerngelegenheiten bieten. Wir dürfen nicht vermeiden. Wir dürfen die Kinder nicht in Watte packen, wenn die schüchtern sind. Die müssen nicht jeden Tag eine Herausforderung bestehen. Aber immer mal wieder so ein bisschen, dass sie wachsen dürfen. Genau, über die Schwelle helfen, das ist eigentlich auch ein ganz guter Ausdruck. Die haben ja eine Schwelle, die gehen oft ins Vermeiden. Die sagen oft, na, kannst du nicht, bitte. Also ich habe auch noch so einen Teenie zu Hause, der, oh Gott, der ist jetzt schon 18, der immer noch kommt und sagt, ah, da muss man anrufen, das kann man nicht per Mail machen. Kannst du nicht? Nein. Ah, was sage ich denn da? Ja, überleg dir mal und so. Ne? Also die muss man immer wieder da so reinbringen und dann kommen die nachher, oder er kommt dann nachher und erzählt, und dann habe ich denen noch das gesagt und das gefragt und dann geht's irgendwie. Ne? Also das ist gut, das Schubsen. Bei den Wilden ist ein bisschen andersrum natürlich, da muss man vor allem mitfühlen helfen. Das, was Susanne gestern auch thematisiert hatte, ins Mitgefühl gehen. Das heißt, meinem wilden Kind darf ich auch offen sagen, wir können heute nicht wie geplant ins Spaßbad gehen. Ich schaffe das nicht. Ich habe heute schon so viel hier regulieren müssen mit dir. Ich habe jetzt einfach Sorge, wenn ich mit dir und deinen Geschwistern da hingehe, das klappt nicht mehr. Ich kann das heute nicht. Das ist keine Bestrafung, sondern es ist wirklich ein Mitfühlen lassen. Morgen habe ich wieder Kraft und dann überlegen wir, wie es gehen kann. Ich will es gar nicht streichen für immer, aber heute geht es nicht. Und das müssen diese Kinder spüren, denn nur so können sie eine innere Motivation entwickeln, ihr Verhalten auch zu verändern. Wenn sie an verschiedenen Stellen merken, so wie ich mich jetzt verhalte, so geht es nicht. Und wenn man denen das in Beziehung sagt, dann ist das ganz viel wert, das merke ich immer in den Grundschulen. Wenn ich natürlich einen Lehrer habe, der ein Blatt austeilt und sagt, hier, schreib mal diese 300 Wörter ab, war nicht in Ordnung, wie du dich heute verhalten hast, wird da nicht viel bei rauskommen. Wenn die Lehrkraft sich aber hinsetzt und dem Kind beschreibt, wie sein Verhalten für die Klasse ist, wie das manchmal vielleicht arrogant wirkt, obwohl es gar nicht arrogant sein möchte, dann kann das ganz viel bewirken in den Kindern und natürlich auch durch Gleichaltrige. Das sind manchmal keine schönen Situationen für die wilden Kinder. Die leiden manchmal ganz schön. Aber es gehört zu diesem Lernprozess dazu, denn so kann die Motivation entstehen, okay, ich muss mein Verhalten anpassen. Ich kann nicht immer so impulsiv sein, So funktioniert die Welt nicht. Dann kann ich nicht ins soziale Miteinander gehen. Das ist das, was wir angucken müssen. Und in den bunten Kästen stehen noch jeweils drei Themen drin, die ich ganz wichtig finde. Bei den schüchternen Kindern ist tatsächlich die Regulation, dass sie lernen, wie kann ich denn mit der Reizüberflutung, die wir nun mal überall haben, gut zurechtkommen. Was ist das, was mich schützt, was mir hilft, Situationen zu überstehen. Zum Beispiel, dass ein schüchternes Kind im Kindergarten Oberteile mit einer Kapuze tragen darf, um sich einfach mal ein bisschen abzuschirmen. Oder was immer super gut ankommt, ist eine kleine textile Wäschetonne den Kindern mitzugeben. Die kann man so klein machen, in der Garderobe verstecken und wenn die die brauchen, holen die die raus, wie so ein Stück Krabbeltunnel ist das. Dann können die sich da reinlegen, sage ich immer gern, lest noch hier der Bär und der Tiger, die in dieser Regentonne liegen. Das ist euer Schutzraum. Da könnt ihr euch mal ganz kurz zurückziehen, wenn es im Kindergarten sonst keine Möglichkeit gibt. Und wenn ihr das nicht mehr braucht, tut ihr das wieder weg. Also, dass man schaut, wie können diese Kinder lernen, mit der Reizüberflutung, die sie ganz schnell spüren, gut zurechtzukommen. Eigenständig, immer eigenständiger. Dann ist natürlich ein Thema bei schüchternen Kindern auch Angst. Nicht alle schüchternen Kinder sind ängstlich, aber so wie ihr Gehirn aufgebaut ist, sind sie eher prädestiniert dafür, Ängste zu entwickeln. Wenn nämlich Reize reinkommen, dann werden die ein bisschen krasser bewertet, als andere das tun. Dann kann da mehr Angst sein. Also so ein schüchternes Kind, was auch noch eine Angstsensitivität, eine angeborene hat, käme hier vielleicht rein und würde denken, oh, so viele Leute, das kann ja nur ganz schrecklich sein. Und natürlich muss es lernen, wie es damit umgehen kann. Man kann nicht einfach alle solche Situationen vermeiden, sondern es braucht ein Handwerkszeug, Bewältigungsstrategien. Dass es zum Beispiel weiß, ich komme immer gerne als erstes rein, dann sind da nicht gleich 200 Leute, sondern es kommt einer nach dem anderen und kann in Ruhe gucken. So komme ich gut mit Gruppensituationen zurecht. Oder ich weiß, wenn ich mich hinten auf die Treppe setze, dann geht es mir ganz gut. Dass es Bewältigungsstrategien hat, damit die Angst nicht groß werden kann und das Kind ins Vermeiden führt. Also das ist häufig was, was man mit schüchternen Kindern machen muss. Und wichtig finde ich immer, um nicht diesen Punkt zu vergessen, dass wir Eltern nicht so viel übernehmen dürfen, zu fragen. Frag die schüchternen Kinder, wie geht's dir? Welche Idee hast du denn dazu? Das machen wir alle viel zu selten. Und das kann man den Eltern auch immer wieder mitgeben. Welche Idee hat dein Kind dazu? Wenn die ersten drei Ideen nur aus Vermeidung bestehen, weiterfragen. Na, nur vermeiden geht einfach nicht. Wie kann es klappen? Und bei den wilden Kindern ist Regulation natürlich genauso ein Thema. Wenn da die Reize reinkommen, dann muss das auch irgendwie verarbeitet werden. Und das ist meistens durch was Motorisches. Es muss irgendwie ausagiert werden. Kennt ihr alle, das sind die Kinder, die beim Konzentrieren rumzappeln, die nie still sitzen können, die Hausaufgaben gerne machen, während sie kopfüber von der Schaukel hängen oder so. Und da kann man auch gucken, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Da gibt es alle möglichen Möglichkeiten. Sei es nur, man macht ein großes Gummi um die Stuhlbeine vom Stuhl und kann mit den Füßen immer dagegen gehen. Oder man hat irgendein Armband, an dem man rumfummeln darf. Es gibt sogar Kleidung inzwischen. Muss man nach sensomotorischer Kleidung suchen, die am Kragen, an den Ärmeln oder so irgendwas hat, wo die Kinder einen Reiz bekommen, der ihnen gut tut, um runterzukommen. Was Gleichmäßiges, was Rhythmisches kann da ganz viel helfen. Eine Schaukel zu Hause kann manchmal wirklich Wunder wirken. Also, dass man guckt, was kann da an Regulation möglich sein und was kann man auch normalisieren? Was kann man in die Kindergärten und in die Schulen mitgeben? Weil es einfach normal ist für diese Kinder, gerade am Anfang, wenn sie noch nicht so reif sind, die Handlung am Ende gut in den Griff zu bekommen. Aggression ist ein Thema, wo ich auch immer mit Eltern drüber spreche bei den wilden Kindern, weil wir Aggression aus dem persönlichen Gefühl ja so ablehnen. Aggression ist was, das wollen wir nicht haben. Das ist uns unangenehm, wenn unsere Kinder aggressiv sind. Erstmal dreimal unangenehmer, weil das ja irgendwie auch Rückschlüsse darauf zulassen könnte, was bei uns zu Hause so los ist. Aber da finde ich immer ganz wichtig, Aggressionen haben wir alle. Und jeder von uns muss lernen, damit umzugehen. Je nachdem, welche Wahrnehmungs- und Wesensart ich habe, fällt es mir aber schwerer, damit umzugehen. Und das kann man einfach nur beschreiben, das muss man nicht bewerten, das ist so. Da braucht man Verständnis für und da braucht man Übungszeit für diese Kinder. Da habe ich so oft in der Beratung Eltern sitzen, die richtig dankbar sind, wenn sie das verstanden haben, weil die vorher sich so geschämt haben für sehr aggressive Kinder. Manchmal auch für Geschwister, ne, die unheimlich viel miteinander raufen oder die sich im Grunde nichts gönnen können, die immer gucken, ob es eine Nudel zu viel ist beim anderen auf dem Teller. Und wenn sie den Eindruck haben, zuschlagen. Ganz wichtiger Punkt. Und was bei den Wilden dann dazu gehört, ist der Perspektivwechsel. Das war ein bisschen das, was ich beim Mitfühlen schon gesagt hatte. Immer wieder mit den Kindern hingucken, wie geht's denn den anderen dabei? Das machen die nicht. Das ist nicht in ihrem Naturell. Und das ist gar nicht böse. Sie können das nicht gut, sie bedenken das nicht. Und je weiter sie aber in der kognitiven Reife sind, desto besser können die das natürlich. Da finde ich auch immer noch mal wichtig. Es geistert immer so diese Zahl rum, mit 5 Jahren können Kinder Perspektiv wechseln. Da fängt das so an. Ne? Man sagt in der Entwicklungspsychologie, dass Kinder etwa 12 sein müssen, damit sie einen Perspektivwechsel richtig vollständig machen können und sich wirklich überlegen können, was bedeutet das emotional oder im dritten Schritt in der Folge für mein Gegenüber, wenn ich so oder so handle. Auch das den Eltern mitzugeben, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das eben mit den wilden Kindern zu üben, immer mal wieder, wie ist das für den anderen, wenn du so heftig auf den Schoß springst? Wie ist das für den anderen, wenn du den Turm immer gleich umschmeißt? Das muss man mit ihnen üben, damit sie die Chance haben, mit ihrem Wesen etwas selbstbewusster und gekonnter umzugehen. Und zum Schluss habe ich noch diese zwei Gedanken, die ich wichtig finde, habe sie zwischendrin auch schon mal erwähnt, aber dass ihr das euch immer mal wieder mitnehmt, wenn ihr mit den Eltern über Verhalten sprecht, über Wahrnehmung sprecht, über Wesen sprecht. Es lernt noch. Wir lernen ganz lange, mit unserem Wesen umzugehen. Wie viele Erwachsene kennt ihr, die ruhig bleiben, wenn sie im Stau stehen und eilig irgendwo hin müssen? Wie viele Erwachsene kennt ihr, die ruhig bleiben, wenn ihnen der Biomüll die Treppe runterfällt? Ne? So, darf man sich immer mal wieder Gedanken drüber machen. Und für Kinder mit so einer Wahrnehmung kann das natürlich noch mal schlimmer sein, wenn die schon den ganzen Tag Kita hinter sich hatten und dreimal nicht den roten Becher bekommen haben. Das ist ein blöder Tag dann. Und unten, ich weiß gar nicht, warum das hier so klein ist, ich lese es laut und groß vor, wie geht es dem Kind eigentlich? Finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Wir sind immer ja sehr auch da drin, Dinge zu lösen, Dinge schnell irgendwie auf eine richtige Bahn zu bringen. Aber wir müssen dabei immer mal wieder uns die Zeit nehmen und uns hinsetzen und überlegen, wie geht es denn meinem Kind mit mir in der Situation in der Kita, vielleicht auch damit, dass es dreimal die Woche zu irgendwelchen Therapieterminen soll. Wie geht es meinem Kind damit? Und das ist für mich so ein bisschen der Grund gewesen, oder ja, im Grunde alles aus diesem Vortrag, ein Buch zu schreiben mit dem Titel Mit allen Sinnen wachsen. Weil ich glaube, dass wir Wahrnehmung eben viel zu wenig in unserem Kopf haben und das viel zu wenig mitdenken bei Verhalten und bei Begleitung. Und ich glaube auch, dass man gar nicht so viel machen, wissen, anschaffen muss, damit Kinder gut damit umgehen, sondern man muss nur Kleinigkeiten verändern. Einen Weg mal zu Fuß gehen, statt das Auto zu nehmen. Sich lieber die Zeit für den Besuch im Park zu nehmen, als zum Turnkurs zu fahren. Gehetzt und das Kind hat keinen Bock. Also sich da mal so Gedanken zu machen, eine Treppe rückwärts hochzugehen oder alles, was wir rechtsrum machen, mal linksrum zu machen mit den Kindern. Und so kleine Kleinigkeiten, die aber alle auf Wahrnehmungsübung einzahlen können und die jeder im Alltag hinbekommen kann. Man muss nur das Bewusstsein dafür haben, wie das am Ende mit Verhalten zusammenhängt. Dass wir nämlich dadurch vielleicht irgendwann weniger Stress und weniger Streit mit unseren Kindern haben, weil die Wahrnehmung sich eher aufeinander einpendeln kann. Genau. Und da darf ich euch meine Buchtipps zum Thema mitgeben. Mit allen Sinnen wachsen ist das Cover mit dem wunderschönen Gummistiefelkind, bei dem übrigens auch jemand aus euren Reihen mitgewirkt hat, die Miriam nämlich, die hier vorne sitzt, die Ergotherapeutin ist. Die war großer beratender Teil in dem Buch. Genau, und mein wunderbares Schüchternes und mein wunderbares wildes Kind, wo es wirklich darum geht zu verstehen, wie tickt denn mein Kind und was braucht es, auch in verschiedenen Situationen. Wenn ihr jetzt sagt, also das habe ich häufiger mal, mein Kind ist zu Hause schüchtern, im Kindergarten wild oder andersrum, ich weiß nicht so richtig, welches Buch das Richtige für mich wäre, dann sage ich immer, guckt rein, guckt ins Inhaltsverzeichnis, guckt in die Situation. Und wenn ihr sagt, na, das mit der Angst vom Zahnarzt oder mit der Angst vor Kindergeburtstag oder so, das ist eigentlich unser Thema, ne? Dann ist es eher das schüchterne Kind. Oder beim Wilden ist zum Beispiel auch viel Beziehungsarbeit drin. Wenn ihr nämlich merkt, ich gehe in eine Distanz zu meinem Kind, weil das so anders ist, so anstrengend, so herausfordernd für mich. Dann ist Beziehungsarbeit natürlich was Wichtiges, dass ich dranbleibe, auch wenn mich das so anstrengt. Dann wäre das wilde Buch eher was für euch. Könnt ihr gerne mal reingucken. Ich glaube, es sind alle, die drei sind zumindest alle noch da. Die Pubertät wäre schon vergriffen. Genau. Das war's von mir. Wenn ihr Lust habt, mehr von mir zu sehen, mehr von mir zu hören, einige haben schon gefragt, dann könnt ihr gerne über meine Homepage gucken, einfach ingehummel.de. Da sind auch verschiedene Online-Vorträge, die ihr eben von überall verfolgen könnt, zu unterschiedlichen Themen noch dabei. Genau. Und wenn ihr jetzt noch Rückfragen zum Thema habt, dann dürft ihr sie gerne stellen. Dankeschön.
Schaue auch gerne auf familylab.de vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch.